Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind die Themen. Feierliche Zeremonie. Irans geistlicher Führer Khamenei bestätigt die Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad. Offenbar gibt es wieder Demonstrationen. Priorität Afghanistan. Der neue NATO-Generalsekretär Rasmussen setzt auf eine Stabilisierung am Hindukusch. Lohnforderungen. Der Industriekonzern Rieter verlangt von seinen Angestellten einen temporären Lohnverzicht von 10%. Und die Gewerkschaften fordern 2% mehr Lohn in den krisenresistenten Branchen. Später dann wird's ziemlich psycho. Die Geschichte um einen Tintenfleck und das liebe Geld, wie der Franken entsteht und die Milliarde verschwindet. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Thomas Kropf hat nun die Nachrichten des Tages.
Im Iran hat der oberste geistliche Führer Ayatollah Khamenei den Wahlsieg von Präsident Ahmadinejad feierlich bestätigt. Mit der Wiederwahl hätten sich die Iraner für den Kampf gegen Arroganz und Armut und für die Gerechtigkeit entschieden, sagte Khamenei. Führende Würdenträger und Politiker blieben der Zeremonie fern, so auch die ehemaligen Präsidenten Khatami und Rafsanjani. Laut Augenzeugen haben sich am Abend Hunderte von Demonstranten in der Hauptstadt Teheran versammelt. Sicherheitskräfte hätten versucht, die Demonstranten auseinanderzutreiben. Der neue NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen bezeichnet die Stabilisierung Afghanistans als seine wichtigste Aufgabe. Das gelinge nur, wenn die NATO langfristig im Land bleibe. Zudem wolle er die angespannte Beziehung zu Russland verbessern und auch den Dialog mit den islamischen Ländern im Mittelmeerraum stärken, sagte Rasmussen an seinem ersten Arbeitstag als Chef des Militärbündnisses. Der Betreiber des Atomkraftwerks im tschechischen Temelin nahe der österreichischen Grenze will am selben Standort zwei neue Reaktoren bauen. Die Anlagen könnten in 15 Jahren in Betrieb gehen. Das Kraftwerk ist seit Jahren Grund für Spannungen zwischen Tschechien und Österreich. Umweltschützer fordern die Stilllegung der Anlage, die immer wieder von Störfällen betroffen ist. Auch Italien setzt wieder auf die Atomenergie. Der Energiekonzern Enel und das französische Stromunternehmen EDF wollen gemeinsam Atomanlagen bauen, wie sie heute bekannt gaben. Zunächst sollen eine Machbarkeitsstudie für 4 Reaktoren erstellt und mögliche Standorte gesucht werden. Italien hat 1990 alle 4 Atomkraftwerke abgeschaltet. Die Regierung Berlusconi will die Atomenergie wieder einführen. Ein deutsches Schiff, das seit 4 Monaten von Piraten vor der Küste Somalias festgehalten wird, könnte demnächst freigegeben werden. Sowohl die Piraten als auch die EU gaben bekannt, dass ein Lösegeld von gut 2 Millionen Euro übergeben worden sei. Das Geld sei von einem kleinen Flugzeug über dem Schiff abgeworfen worden. Die Piraten meldeten im Weiteren, sie würden das Schiff mit den 5 Besatzungsleuten an Bord in Bälde freilassen. Zuvor werde aber noch das Lösegeld aufgeteilt. 2% mehr Lohn für die Angestellten in jenen Branchen, die nicht von der Krise betroffen sind. Dies verlangt der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Mit einer Lohnerhöhung solle der Konsum gefördert werden. Das sorge auch dafür, dass sich die Rezession nicht noch weiter verschlimmere. Auf einen Teil des Lohns verzichten sollen die Angestellten des Industriekonzerns Rieter. Die Konzernleitung schlägt einen freiwilligen Verzicht von 10% des Lohns vor. Die Maßnahme sei bis Ende Jahr befristet und richte sich an Führungskräfte und Mitarbeitende ab einem gewissen Lohnniveau. Die FDP-Liberalen wollen die Bedeutung der Schweiz als Land der Innovationen langfristig sichern und 40.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Sie stellen dazu rund 30 Forderungen. So soll 0,5% des Kapitals der Schweizer Pensionskassen in Firmengründungen fließen. Dafür würden dann rund 3 Milliarden Franken Risikokapital zur Verfügung stehen. Weiter soll ein Freihandelsabkommen mit China angestrebt werden, um Produkte und Dienstleistungen auf dem boomenden Markt Chinas zu verkaufen. Schließlich sollen die besten Hochschulabsolventen aus Nicht-EU-Ländern automatisch eine Arbeitsbewilligung in der Schweiz erhalten. Die beiden Großverteiler Migros und Coop bereiten sich vor für den Fall, dass viel mehr Kunden aus Angst vor einer Ansteckung mit der Schweinegrippe nicht mehr im Laden, sondern übers Internet einkaufen. Bereits jetzt hätten die Online-Einkäufe zugenommen, sagten die Verantwortlichen auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Bei Coop hieß es, man habe Kontakt mit Temporärfirmen, um kurzfristig mehr Personal einstellen zu können. Im Kanton Luzern können sich die Wildhüter auf die Wolfsjagd machen. Nachdem ein Wolf im Entlebuch im Juli über 2 Dutzend Schafe gerissen hat, ist das Tier zum Abschuss freigegeben worden. Laut den Behörden sind sämtliche Schutzmaßnahmen für die Schafe ergriffen worden. Für noch mehr und weiterführende Maßnahmen fehle die Zeit. Der Wolf könnte seinen Kopf allerdings noch aus der Schlinge ziehen. Die Abschussbewilligung läuft lediglich 60 Tage und sie ist nur innerhalb des Schadensgebietes gültig. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.967 Punkten, das ist ein Plus von 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.253 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 52,51 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,585. Die Wetteraussichten. Im Norden hat es morgen früh zunächst vielerorts Wolken und vereinzelt fällt noch etwas Regen. Im Laufe des Tages wird es dann allmählich sonniger. Im Westen, im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 24 und im Süden 30 Grad. Am Mittwoch scheint in der ganzen Schweiz die Sonne bei rund 28 Grad.
Sie hören hier die Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Der Dalai Lama als heiße Kartoffel. Keiner will sich die Finger verbrennen und doch muss man den Tibeter empfangen. Wieso eigentlich? Zwang zur Freiwilligkeit, über die rierte Idee, Lohneinschränkungen zu verlangen. Dann Krach um einen Klecks. Das große Geheimnis um den Rorschach-Test ist gelüftet. Die Anwender sehen schwarz. B&B übernehmen. Die Burgenes machen Ehepaarkarriere in der Schweizer Diplomatie. Schließlich geht's an die Quelle des lieben Geldes.
Bei den Münzen vom 5 bis zum 2 Fränkler machen wir 600 Stück pro Minute. Das heisst also 10 Stück pro Sekunde. Das ist fast wie ein Maschinengewehr so schnell. Beim 5 Liber sind wir etwas langsamer. Durch die Handschrift machen wir nur 80 Stück pro Minute.
Besuch in der Swissmint und die Frage, in welches Nirvana verschwinden all die Millionen in der Finanzkrise? Ein aufsehenerregender Besuch beginnt morgen in der Schweiz. Der Dalai Lama, das politische und religiöse Oberhaupt der Tibeter, kommt für 5 Tage in die Romandie. Aufsehenerregend ist dies nicht, weil er so selten kommt. Über 20 Mal war er schon da. Für Aufsehen sorgt der Dalai Lama mit seinen Besuchen immer. Auch deshalb, weil sich immer die Frage stellt, wer empfängt ihn? Denn jeder Empfang ist auch ein Zeichen nach Peking. Dieses Mal hat der Bundesrat offiziell keine Zeit für den Dalai Lama. Nur Nationalratspräsidentin Chiara Simonetti-Cortesi wird sich auf ausdrücklichen Wunsch der Außenministerin diese Zeit nehmen. Darüber sprach ich mit Peter Achten, unserem früheren Korrespondenten in Peking. Ich fragte zuerst, weshalb muss man den Dalai Lama überhaupt empfangen?
Man muss ihn natürlich überhaupt nicht empfangen, aber der Druck ist sehr groß, der Druck von der Politik zum einen, aber ich denke auch von den Menschenrechtsgruppen und vor allem von unten. Also ich glaube, der Dalai Lama ist in der Schweiz sehr beliebt, sehr populär und deshalb denke ich, hier kommt eben auch Druck von unten.
Dass dieses Mal kein Bundesrat, keine Bundesrätin Zeit haben will, mache ihm nichts aus, sagt er selbst. Seine Reise sei ohnehin nur religiös, spirituell motiviert. Aber kann er überhaupt nicht politisch unterwegs sein? Alles, was er tut, ist doch politisch.
So ist es. Er kann nicht nicht politisch unterwegs sein. Das ist unmöglich. Aber ich denke, in Bern macht man sich auch relativ einfach. Man delegiert das Ganze jetzt einfach an die Nationalratspräsidentin. Und die sagt wiederum, es sei ein informeller Besuch. Aber ich denke, wenn jemand sagt, es sei nur ein informeller Besuch oder eben wie der Dalai Lama nur spirituell, ich denke, wer das hier in der Schweiz sagt, er ist blauäugig oder naiv.
Wer sich mit dem Dalai Lama trifft, der sendet ja immer auch Zeichen an China. Wieso kommt es dem Bundesrat denn gerade jetzt nicht gelegen, den Dalai Lama zu treffen?
Nun, der Bundesrat hat sehr wahrscheinlich aus den Vorkommnissen der letzten 12 Monate einiges gelernt. Es ist ja wie ein Ritual, Besuch des Dalai Lamas, Empfang bei Regierungen und so weiter, dann Protest aus Peking und diplomatische Sanktionen aus Peking. Und genau das, denke ich, hat der Bundesrat im Kopf. Im Übrigen, denke ich, hat eben die Schweizer Außenpolitik einen ganz anderen Zugang zu Menschenrechten und damit eben auch zu Tibet. Es wird hinter dem Vorhang, auf Chinesisch gesagt, sozusagen, agiert und das macht die Schweizer Außenpolitik sehr erfolgreich. Es ist also nicht so, dass die Schweizer Außenpolitik und der Bundesrat Menschenrechte nicht ansprechen würde im Zusammenhang mit China und eben auch Tibet. Das wird durchaus gemacht, aber hinter dem Vorhang.
Sie sagten vorher, es sei blauäugig von der Schweizer Regierung. Das heißt aber auch, dass Peking diese Unterschiede eigentlich gar nicht registriert, ob jetzt Nationalratspräsidentin oder Regierungsmitglied.
Doch, ich glaube, Peking wird das sehr, sehr wohl genau registrieren. Auch die kommunistische Partei ist ja immer noch konfuzianisch geprägt und da spielt das Protokoll eine sehr, sehr große Rolle. Und deshalb, denke ich, werden die sehr genau hinsehen und dann eben auch das bemerken, was wir Schweizer ja immer so stolz sagen, die höchste Schweizerin wird den Dalai Lama empfangen und das wird Konsequenzen haben.
5 Tage lang kommt der Dalai Lama in die Schweiz, in die Westschweiz primär. Was konkret ist denn das Ziel dieser aktuellen Reise?
Nun, vom Dalai Lama her, denke ich, ist es tatsächlich ein spirituelles Ziel. Es ist, den tibetischen Buddhismus hier bekannt zu machen. Aber, wie gesagt, der Dalai Lama hat eine Agenda und die Exilregierung hat eine ganz andere. Also die Exilregierung in Indien, die hat ein ganz klar politisches Ziel. Und deshalb, denke ich, ist das ein gewisser Widerspruch mit dem Besuch des Dalai Lamas und den Zielen der Exilregierung.
Der Dalai Lama ist nun 74, er ist seit Jahrzehnten schon unterwegs und doch kommt das Problem mit China nicht wirklich voran. Ist er denn überhaupt der Richtige, um diese Ziele zu erreichen?
Ich denke, der Dalai Lama wäre sicher der Richtige, aber viele seiner Anhänger im Westen, unter anderem die ganze Hollywood-Prominenz und so weiter, die leisten ihm einen ganz, ganz schlechten Dienst, indem sie die Unabhängigkeit fordern. Und das nimmt natürlich das offizielle China in Peking sofort wahr. Und deshalb wird eben der Dalai Lama als Spalter disqualifiziert von Peking. Ich denke, China denkt längerfristig. Und die hoffen, wenn der Dalai Lama einmal stirbt, dann gibt es eine neue Reinkarnation und dann wird es sehr wahrscheinlich 2 Dalai Lamas geben, einen im Ausland, einen im Inland und dann hofft eben dann China, das Problem zu lösen.
Das waren Informationen von Peter Achten. Die Wirtschaftskrise macht in der Chefetage erfinderisch. Wenn Kurzarbeit oder Stellenabbau nicht mehr reichen, um über Wasser zu bleiben, müssen andere Ideen her, um die Kosten zu senken. Zum Beispiel beim angeschlagenen Rieter-Konzern. Wie berichtet, bittet der Autozulieferer und Textilmaschinenhersteller seine Angestellten, auf 10% ihres Lohns zu verzichten. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein über ein sehr umstrittenes Modell in Zeiten der Krise.
Drastische Situationen verlangen drastische Maßnahmen und in Krisenzeiten auf einen Teil des Lohnes zu verzichten, kann für viele drastisch sein. Zunächst beginnen jene ganz oben. Bei Georg Fischer und der Fluggesellschaft Swiss verzichteten die Topmanager freiwillig auf einen Teil ihrer Vergütungen. 200 Kaderangestellte vom Reisekonzern Kuoni machen es der Geschäftsleitung gleich und verzichten auf einen halben Monatslohn. Hinzu kommen unzählige internationale Automobil- und Airline-Konzerne. In der Schweiz geht der Traditionskonzern Rieter jetzt einen Schritt weiter. Nicht nur das gut verdienende Management soll verzichten, nein, auch ein Teil der Angestellten soll in den kommenden 6 Monaten 10% weniger Lohn erhalten, alles freiwillig. Dabei gehe es um Solidarität, sagt Rieter-Sprecher Peter Grädel.
Die Idee ist, dass die Leute damit Solidarität zeigen mit diesen noch viel stärker betroffenen Kolleginnen und Kollegen weltweit. In einer schwierigen Situation müssen halt alle zusammenstehen, damit man dann wieder aus dieser schwierigen Zeit hinauskommt.
Ausgenommen sind Mitarbeitende auf dem untersten Lohnniveau und solche, die bereits von Kurzarbeit betroffen sind. Allein am Standort Winterthur wurden 150 Angestellte angefragt. Die grosse Mehrheit habe dem freiwilligen Verzicht bereits zugestimmt, heisst es. Die Gewerkschaften finden diese Massnahme alles andere als gut. Allein die Art und Weise der Kommunikation sei nicht angebracht, sagt Susanne Blank, Leiterin der Wirtschaftspolitik beim Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse.
Offensichtlich wurde diese Forderung per Mail verschickt und das ist sicher nicht die feine Art. Ich finde das eher unverschämt. Und zweitens denke ich, dass es wichtig ist, wenn überhaupt auf Lohn verzichtet werden muss, dass das die oberen Chargen machen, denn die haben sicherlich in den letzten Jahren überdurchschnittlich viel Lohnerhöhungen gekriegt und sicher nicht der normale Arbeitnehmende.
Und nicht nur die Gewerkschaften warnen, selbst der Arbeitgeberdirektor Thomas Daum mahnt zur Vorsicht.
Als Pauschalrezept sicher nicht geeignet, im Einzelfall aber, wenn die Beteiligten einverstanden sind, kann das ein Weg durch die Krise sein.
Dann aber sei es äußerst wichtig, wie das Management kommuniziere, betont Daum.
Selbstverständlich muss auch da sehr sorgfältig vorgegangen werden. Es muss sehr sorgfältig begründet werden und es muss auch auf die Auswirkungen bei den Arbeitnehmenden geachtet werden, die natürlich vor allem im Tieflohnbereich oder im Bereich der tieferen Löhne etwas heikler sind als dort, wo noch mehr Spielräume angesichts der Haushaltsbudget besteht.
Der Aufruf zu Lohnverzicht bei den unteren Angestellten werde nicht Schule machen, sagt Daum und spricht eher von einem Einzelfall. Dem widerspricht Thomas Geiser, Professor für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen. Lohnverzicht komme öfters vor, nicht nur heute, schon früher hätte selbst der Bund zu dieser Massnahme gegriffen, um die Kosten in den Griff zu kriegen. Und, sagt Geiser, ein Lohnverzicht ist nicht unproblematisch.
Es ist heikel. Es kommt darauf an, was das heißt freiwillig, ob das tatsächlich freiwillig ist, was geschieht, wenn jemand sich damit nicht einverstanden erklärt. Das sind die wesentlichen Fragen letztlich bei der Ausgestaltung einer solchen Sparmaßnahme.
Diese Fragen sorgen auch bei den Gewerkschaften für Aufregung und die Tatsache, dass demnächst immer mehr Firmen die Belegschaft zu Lohnverzicht auffordern. Denn bei vielen krisengebeutelten Unternehmen ist die Kurzarbeit langsam ausgeschöpft. Gefragt sind dann noch härtere Sparmaßnahmen wie eben der Lohnverzicht. Doch sowohl Arbeitgeber- wie auch Arbeitnehmerseite ist sich einig, Lohnverzicht ist nur für einen begrenzten Zeitraum sinnvoll, um aktuelle Liquiditäts- und Kostenprobleme zu überbrücken. Doch als Langzeitwaffe gegen die Krise ist der Lohnverzicht ungeeignet.
Der Bericht von Dagmar Zumstein. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Karriere im Doppelpack und fünf lieber im Sekundentakt. Zuerst aber zu einem Streit. Der tobt seit kurzem wegen eines Eintrags auf der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Es ist ein Streit um einen der berühmtesten und gleichzeitig umstrittensten psychologischen Tests, um den Rorschach-Test mit seinen farbigen Tintenklecksen, die aussehen wie Schmetterlinge oder Fledermäuse. Denn die streng gehüteten Originalkleckse sind nun frei auf Wikipedia zugänglich und das wiederum bringt die Rorschach-Gemeinde zum Kochen. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Die Fronten sind klar. Auf der einen Seite die Wikipedianer, die sich als Vorreiter des Open-Source-Zeitalters sehen. Informationen sollen im Internet für alle offen zugänglich sein. Und jeder darf bei Wikipedia mitschreiben und Bilder veröffentlichen. Auf der anderen Seite die Rorschach-Schule. Sorgsam hütet sie den Gral der 10 Tintenkleckse. Seit 90 Jahren das Herzstück des Rorschach-Tests, der auch heute noch breit zur Anwendung kommt, insbesondere in den USA. Dabei ist kaum ein anderer Psychotest so umstritten wie der Rorschach-Test. Die Persönlichkeit, psychische Krankheiten, Jobeignung und die Rückfallgefahr von Kriminellen – alles das glauben die Verfechter mit dem Rorschach-Test erfassen zu können. Allenfalls als historisches Relikt sehen ihn die Skeptiker. Skeptiker wie Verfechter, ausgerüstet mit Laufmetern von einschlägiger Fachliteratur. Das Prinzip des Tests ist einfach. Die bunten Tintenkleckse sollen Menschen zu Deutungen anregen. Und aus diesen Deutungen schließt dann der Fachmann mit einer ausgeklügelten Checkliste auf deren Persönlichkeit zurück. Die 10 Tintenkleckse des Rorschach-Tests sind immer noch dieselben wie 1921, als der Schaffhauser Psychiater Hermann Rorschach sie entwarf. Nun, dank Wikipedia, sind die Tintenkleckse zusammen mit den häufigsten Deutungen nicht mehr nur ausgewiesenen Psychologen und Psychiatern zugänglich, sondern der ganzen Welt. Ob das sein darf, darüber tobt auf der Online-Enzyklopädie ein Streit, der neu entflammt ist, seit die New York Times das Thema aufgenommen hat. Während der Verkäufer des Tests, der Hogrefe Verlag, seine Fälle davonschwimmen sieht und deshalb rechtliche Schritte angedroht hat, sehen es viele Fachleute als grundsätzliches Fiasko für die Testpsychologie. Denn die meisten Psychotests brauchen eine gewisse Unvoreingenommenheit der Testpersonen. Wie ein IQ-Test nur dann Sinn macht, wenn die richtigen Antworten nicht schon zuvor gelernt wurden. Zudem ist die Entwicklung solcher Tests eine sehr zeitaufwendige Sache. Deshalb gibt es in der Psychologie ein Testgeheimnis. Als Bevormundung der Öffentlichkeit empfindet das der kanadische Arzt, der die Kleckse auf Wikipedia veröffentlicht hat, und zieht gar den Vergleich mit der chinesischen Internetzensur. Auch eine Mehrzahl der Wikipedianer wertet öffentliche Informationen höher als das Testgeheimnis. Damit droht dem Rorschach-Test das Ende. Und es könnte ein Präzedenzfall für andere Psychotests werden. Ob damit einer sachlichen Diskussion über den Wert solcher Tests gedient ist, das ist höchst fraglich. Die englischsprachige Wikipedia-Seite zum Beispiel ist seit geraumer Zeit für Änderungen am Eintrag über den Rorschach-Test gesperrt. Wegen exzessivem Vandalismus am Eintrag, wie es heißt.
Die Forderung ist schon fast uralt. Jobsharing, ein Arbeitsmodell, das die Gleichberechtigung fördert, und dennoch ist Jobsharing sehr selten geblieben in der Schweiz. Zwei Personen, die sich eine Stelle teilen, das gilt nach wie vor als exotisch. Eine Premiere gibt's jetzt im diplomatischen Korps. Das Ehepaar Burgener teilt sich künftig einen Botschafterposten. In Thailand arbeiten ab dieser Woche alle beide auf der Schweizer Botschaft, Christine und Christoph Burgener. Alexander Sauter hat das Paar vor dem Abflug nach Thailand getroffen.
Das Klischee geht so. Der Mann ist Botschafter, empfängt die hohen Besuche bei offiziellen Anlässen. Die Ehefrau, lächelnd und zurückgezogen im Hintergrund, kümmert sich ums Menü fürs anschließende Diner Diplomatik. Anders das Ehepaar Burgener. Als junges Paar traten sie vor knapp 20 Jahren in den diplomatischen Dienst ein und haben die Karriereleiter erklommen bis zum gemeinsamen Botschafterposten. Dies trotz Skepsis im diplomatischen Korps, sagt Christoph Burgener.
Es mag sein, dass bei traditionellen Diplomaten, dass dort einiges Stirnrunzeln es geben könnte, aber wir müssen jetzt diese Herausforderung annehmen und mit guten Leistungen überzeugen.
Jobsharing auf einem Botschafterposten ist eine Premiere, eine Weltpremiere. Bis vor wenigen Jahren waren beim diplomatischen Personal nicht mal Teilzeitstellen möglich. Doch Außenministerin Micheline Calmire unterstützte das innovative Arbeitsmodell vorbehaltlos. Die Doppelbesetzung war nur möglich, weil die Schweizer Botschaft in Thailand für insgesamt 4 Länder zuständig ist. Thailand, Laos, Kambodscha und Burma. Denn nach internationalem Recht kann pro Land nur eine Person als Botschafter beglaubigt werden, erläutert Christine Schraner-Burgener.
Wir teilen uns jetzt einfach diese Aufgabe für 2 Personen für 1 Salär und machen eigentlich die gleiche Arbeit. Ich bin dann zuständig für Thailand, also Ansprechperson bin ich in Thailand, und in den anderen 3 Ländern ist das mein Mann. Und das ist eigentlich dann klar, wer akkreditiert wird oder wo man das Beglaubigungsschreiben abgeben muss vom Bundesrat.
Also klar getrennte Aufgabenbereiche. Das mache die gemeinsame Arbeit auch leichter, ist Christoph Burgener überzeugt.
Was wir tun, das ist ja eigentlich ganz streng genommen ein Jobsplitting. Das ist also nicht so, dass jemand um 10, um 12 Uhr den Griffel fallen lässt und der andere nimmt den auf und schreibt den Bericht um 2 Uhr weiter. Jeder hat dort seine Verantwortlichkeiten. Es ist sicher schwieriger, wenn man jetzt in einem Beruf ist, in dem es voll identische Aufgaben gibt, wo eine Ansprechperson gerade für Mitarbeiter auch sein muss.
Grund für das Jobsharing: die beiden 10 und 13 Jahre alten Kinder. Das Ehepaar Burgener wollte Karriere machen, aber auch Zeit für die Kinder haben.
Ich bin mir bewusst, das ist ein Luxus, wenn man als Vater 50%, das heißt den ganzen Nachmittag und den Abend, mit den Kindern verbringen kann. Für mich ist das ein Luxus und deshalb möchte ich den so lange wie möglich beibehalten, solange die Kinder mich brauchen und solange die Kinder wirklich das Bedürfnis haben, dass ein Elternteil voll sich um sie kümmert.
Während Herr Botschafter Burgener mindestens eine Woche pro Monat auf Reisen in den von ihm betreuten Ländern ist, ist Frau Botschafterin Schraner-Burgener fest in Thailand stationiert, also doch die klassische Rollenverteilung, der Mann unterwegs und die Frau zu Hause bei den Kindern?
Meine Absicht ist eigentlich schon, wenn er dann in diese drei Länder reist, dass ich dann trotzdem im Büro bin. Und die Kinder haben ja dann eine quasi Tagesschule in der Schweizer Schule und die kommen dann erst so gegen 4-5 Uhr nach Hause. Und ich denke, das ist auch der Vorteil vom Jobsharing, dass wir eben gleichzeitig tätig sein können. Und daher werde ich wahrscheinlich genauso im Büro sein.
Sie machen mir den leisen Vorwurf, dass ich mich aus der Familie schleiche. Ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren bewiesen, da ich nur 50% gearbeitet habe, meine Frau 100%, dass ich die letzten 5 Jahre voll für die Kinder da war. Und es hat mir auch sehr gefallen. Und deshalb möchte ich weiterhin nur in Anführungszeichen 50% arbeiten, weil mir gerade dieser Ausgleich mit Familie, Kindern und Beruf optimal meiner Lebensphilosophie entspricht.
Und am Schluss, so sind die Burgners überzeugt, würden alle profitieren. Der Arbeitgeber, weil man mit einem 50%-Pensum sowieso meistens mehr arbeite. Die Kinder, weil immer ein Elternteil zu Hause ist. Und sie selbst, weil sie sich den Traum von Kinder und Karriere erfüllen konnten.
Das typische Win-Win-Win-System.
Genau. Wir hoffen es.
Burgener und Burgener, inzwischen wohl nach Bangkok unterwegs. Jetzt ist es 18.27 Uhr. Ungefähr 8 Franken habe ich im Moment bei mir, man weiß ja nie. Und die meisten werden das wohl ähnlich handhaben. Besser nicht ganz ohne Geld das Haus verlassen. Kleingeld gehört beinahe zur täglichen Ausrüstung. Woher es ursprünglich kommt, das ist Thema im heutigen Teil der Sommerserie von Rendezvous und Echo der Zeit. Auch über das Verschwinden des Geldes wollen wir reden, aber nicht über das Einschmelzen von Münzen und das Schreddern von Noten, sondern über das Verschwinden von Milliardensummen, wie es in der Finanzkrise passiert ist. Herstellen von Münzen und Noten, Vernichten von fiktiven Beträgen, dazu der Beitrag von Susanne Gieger und zunächst jetzt Evelyn Kobler.
Diese Produktionshalle ist im Parterre eines altehrwürdigen Stadtberner Herrschaftshauses untergebracht. Hier werden die Schweizer Münzen hergestellt, vom Fünferli bis zum Fünflieber. In der Halle, sie ist das Herzstück der eidgenössischen Münzstätte Swissmint, stehen 6 grüne Maschinen, jede so groß wie ein kleines Zimmer, jede läuft auf Hochtouren. Die Maschinen werden von oben durch einen Trichter mit Metallrondellen gefüttert. Die haben bereits die richtige Münzgröße, zum Beispiel die eines 2-Fränklers. Noch haben sie aber weder Kopf noch Zahl auf Vor- und Rückseite. Die Rondellen rutschen runter ins Kernstück der Maschine. Dort werden sie einzeln mit Wucht zwischen 2 harte Stahlstempel eingeklemmt. So bekommt jede Münze mit einem einzigen Schlag auf der einen Seite eine Helvetia und auf der anderen Seite den Frankenwert eingeprägt. Das Arbeitstempo der Maschine ist enorm. Swissmint-Geschäftsleiter Kurt Rohrer.
Bei den Münzen vom 5 bis zum 2-Fränkler machen wir 600 Stück pro Minute. Das heisst also 10 Stück pro Sekunde. Das ist fast wie ein Maschinengewehr, so schnell. Beim 5-Lieber sind wir etwas langsamer. Durch die Randschrift machen wir nur 80 Stück pro Minute.
Die fertigen, druckfrischen Münzen spuckt die Maschine aus in einen grauen Plastikkessel, der sich nach und nach füllt. Zurzeit werden gerade goldfarbene 5-Rappen-Stücke ausgespuckt. Davon wird Swissmint dieses Jahr 45 Millionen Stück prägen, alle mit dem Jahrgang 2009. Zusammen mit den 10, 20 und 50-Rappen-Stücken, 1- und 2-Fränklern und dem 5-Lieber wird die Münzstätte dieses Jahr insgesamt gar 160 Millionen einzelne Münzen prägen. Gesamtwert über 62 Millionen Franken. So hat es die Nationalbank bestimmt und der Finanzminister abgesegnet. Denn Swissmint steht seit der Gründung des Bundesstaates, seit 1848, im Dienst des Bundes, der damals die Münzhoheit bekommen hat. Kurt Rohrer ist seit 12 Jahren Geschäftsleiter von Swissmint. Zusammen mit seinen 20 Angestellten sorgt er dafür, dass der Schweiz das Kleingeld nie ausgeht. Besonders stolz ist er dabei auf die 5-Franken-Stücke.
Es braucht spezielle Vorrichtungen, für den 5-Lieber zu prägen, weil der ja die Randschrift hat, aussen noch, die erhabene Randschrift. Und das ist ein Sicherheitsmerkmal für uns, weil das relativ schwierig herzustellen ist und auch die Fälscher da recht Mühe haben, das nachzumachen.
Ohnehin sind Schweizer Münzen laut Kurt Rohrer schwierig zu fälschen. Das hängt vor allem mit der hohen Qualität der Stempelpaare zusammen, die den Münzen ihre Motive aufdrücken. Diese Stempel fertigt Swissmint selber an, im Sous-Sol, im Atelier der Bundesbehörde. Graveur Heinz Freiburghaus sitzt über ein Gipsmodell gebeugt, quasi eine Münze im Großformat. Mit ruhiger Hand kratzt er mit einem spitzigen Metallwerkzeug jedes einzelne Detail des dreidimensionalen Münzmotivs heraus.
Ja, weil es so gross ist, sechsmal grösser, kann ich dann Details sehr genau machen, wie das Auge zum Beispiel, dass man ganz genau arbeiten kann. So.
Verschiedene Hightech-Maschinen verkleinern das fertige Gipsbild auf Münzgröße und übertragen es auf einen Stahlstempel. Alles hochpräzis, alles zigfach nachgemessen, auf den tausendstel Millimeter genau. Zurück in der Produktionshalle. Dort sammelt gerade eine Mitarbeiterin mit einer Schubkarre die druckfrischen Münzen ein, die die Prägmaschinen bisher ausgespuckt haben. Sie bringt sie zu einer kleineren Maschine weiter hinten in der Halle. Dort werden die Münzen verpackt, eingerollt in bunte Papiere, wie sie jede Kassiererin griffbereit in ihrer Schublade hat. Eine Waage überprüft jede einzelne Münzrolle, ob genug Münzen drin sind und ob hier auch wirklich so viele Münzen abgepackt werden, wie es am Anfang Metallrondellen waren. So viel Kontrolle muss sein. Geschäftsleiter Kurt Rohrer.
Nachdem die Rollen hier über die Waage sind und als gut taxiert sind, dann gehen sie weiter zu einem Roboter, der die Rollen in den Karton hinein verpackt.
Die Kartons mit den Münzrollen stapelt Swissmint auf einem Palett in einem riesigen Tresor, bis die Schweizerische Nationalbank, die Auftraggeberin, die Münzen abholt. Die Nationalbank bringt dann die Münzen in Umlauf. Sie versorgt Banken oder auch Detailhändler direkt mit Kleingeld. So kommt das Geld unters Volk. Es rollt in die Kassen, in die Hosentaschen. Es rollt und rollt.
Und rollt. Doch wie real ist dieses Geld eigentlich? Wenn zurzeit so oft die Rede davon ist, dass die Finanzkrise bis jetzt 20 Billionen Dollar, das sind 20.000 Milliarden, vernichtet habe, bedeutet das also Hochbetrieb für den Schredder und die Einstampfwalze? Nein, sagt der emeritierte Ökonomieprofessor der Universität St. Gallen, Hans-Christoph Binswanger.
Heute ist ungefähr 5% des Geldes Banknoten und 95% ungefähr ist Viralgeld oder eben Buchgeld oder Bankgeld.
Das Buchgeld ist sozusagen unsere neueste Zahlungs- und Geldart. Wir buchen zum Beispiel Ferien und zahlen diese über Internet. Das Geld wird per Mausklick von unserem Konto abgebucht und bei einem anderen neu verbucht. Es heißt deshalb Buchgeld. Wir haben es nicht physisch in der Hand. Eine Art Vorläufer des Buchgeldes war die Banknote, ursprünglich eine Quittung für eingetauschtes Gold und Silber. Heute haben wir also Münzen, Banknoten und Buchgeld. Auf unserem Bankauszug sehen wir das Buchgeld, das wir jederzeit in Banknoten umtauschen können. In diesem Fall bleiben 1000 Franken 1000 Franken. Auch beim Buchgeld auf meinem Sparkonto bleiben die 1000 Franken 1000, es sei denn...
Wenn Banken bankrott machen, weil sie nicht mehr über genügend Liquidität verfügen bei der Zentralbank, dann ist ja eine Geldvernichtung stattgefunden, dann ist es natürlich weg.
Mein Geld, das ich bei der Bank als Buchgeld liegen hatte, hat die Bank genutzt. Vielleicht in ein Haus gesteckt, das dann zumindest real noch existiert, aber nicht mehr viel wert ist... Oder sie hat eine Aktie gekauft, die gar nichts mehr wert ist. Sie hat das Geld sozusagen verspielt und nun hat sie zu wenig Cash und geht bankrott. Das Buchgeld ist weg, vernichtet. Wenn wir nun in der letzten Zeit klassisch von der Vernichtung von Milliardenbeträgen durch die Finanzkrise gesprochen haben, dann wurde nur ein kleiner Betrag auf diese Art vernichtet. Beim größten Teil dürfte man eigentlich gar nicht von Geldvernichtung sprechen. So Binswanger.
Im Allgemeinen denkt man daran, dass Geldwerte vernichtet werden, das heißt vor allen Dingen Aktienwerte, die eigentlich gar nicht echte Werte sind, nicht greifbar sind, das sind Buchwerte und die werden dann als Reichtum angesehen, weil man denkt, man könne sie immer verkaufen, aber verkauft sie nicht, bis sie dann eben nichts mehr wert sind. Und ist einfach etwas, was man sich nur vorgestellt hat, nicht mehr da. Aber es sind keine echten Vernichtungsaktionen gewesen, sondern eine Imagination ist nicht mehr realistisch.
Konkret, wenn ich mit dem Buchgeld für 1'000 Franken eine Aktie kaufe und der Wert dieser Aktie zum Beispiel steigt, dann habe ich auf meinem Konto plötzlich mehr als die 1'000 Franken. Bloß sei das eigentlich kein Geld, es sei ein Buchwert, und zwar ein fiktiver Wert, eine Täuschung.
Irgendein Geldwert, der auch vor Spekulationen sich aufgeplustert hat, wenn man so will, nicht, zeigt sich, dass das ein imaginärer Wert war, eine Vorstellung, und die ist geplatzt, nicht? Man sagt ja, die Blase ist geplatzt und dann ist einfach diese Vorstellung nicht mehr da. Aber es war in Wirklichkeit eben eigentlich nie da.
Noch konkreter, wenn ich gestern eine Kiste voll praller Kirschen für 5 Franken beim Bauern gekauft habe und diese heute, weil sie so knackig und frisch sind und es nur wenige gibt, für 20 Franken verkaufen könnte, dies aber noch nicht tue, dann nehme ich an, dass mein Vermögen zurzeit 20 Franken beträgt. Und noch größer werden könnte, wenn ich mit dem Verkauf noch zuwarte. Blöderweise wird über Nacht gemeldet, dass eine Kirschengrippe ausgebrochen ist und natürlich will keiner mehr Kirschen kaufen. So verliere ich die 20 Franken, mit denen ich gerechnet habe. Ich habe sie aber nicht vernichtet, weil es ein Wert war, der nur in meiner Vorstellung existierte. Auf solche Weise ist ein großer Teil der 20 Billionen Dollar eben nicht vernichtet worden, sondern eher verloren gegangen. Denn die berühmt-berüchtigten und lange begehrten Subprime-Papiere waren solche Kirschen, die plötzlich niemand mehr kaufen wollte. Die Banken blieben darauf sitzen und mussten sie abschreiben, also quasi in den Abfalleimer werfen. Sie waren nichts mehr wert. Damit haben sie nicht Geld selber, aber Buchwerte vernichtet. Viel Imagination, viel Vorstellung, wenn es ums Geld und seinen Wert geht.
Geld kreiert und verschwunden. Das waren Susanne Giger und Evelyn Kobler und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.